Okay.
Dankeschön.
Danke. Darf ich ein bisschen zurück? Ja, dann sehe ich euch ein bisschen besser. Hier ist eine unwahrscheinliche Dichte, eine geistliche Dichte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so spürt. Der Geist Gottes ist hier. Er ist absolut hier. Und für mich war es schon sehr spannend, hierher zu kommen, weil diese Botschaft, die ich heute hoffentlich vom Herrn für euch habe, hat schon hier draußen angefangen, als wir diese weißen Krokusse gesehen haben. Und wir haben gesagt, jetzt fängt neues Leben an, etwas Neues fängt an. Und hier vorne an der Tür, vielleicht seid ihr schon zigmal vorbeigelaufen hier draußen im Flur, da ist auch ein Bild mit einer Pflanze, wo dann drunter steht Leben. Leben fängt an, etwas Neues fängt an. Und dann bin ich hier reingegangen und ich hatte wirklich das Gefühl, hier ist Holy Ground. Hier ist so ein heiliger Boden. Und ich wollte mir schon fast die Schuhe ausziehen, habe mich aber nicht getraut. Und dann habe ich gesehen, du hast die Schuhe aus. Und dann habe ich mich auch nicht getraut, die Schuhe auszuziehen. Aber so diese Atmosphäre, die hier ist, die ist wirklich gigantisch. Und die Lieder, die wir eben gesungen haben, sind im Prinzip auch die Botschaft, die ich so für euch gehört habe. Da sind so viele Aspekte mit dabei gewesen. Gleich am Anfang, das erste Lied, was wir da gesungen hatten, das ist im Prinzip auch etwas, was mich persönlich sehr, sehr berührt hat, nämlich dieses Lied, Gott, du warst treu. Und wir haben dann gesungen, Gott, du bist treu. Also ich habe immer mitgesungen, Gott, du bist treu. Und alleine dieses Bewusstsein, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen dürfen, Herr, du bist treu. Du bist treu. Auch mit Socken bist du treu. Du siehst uns, ja. Du siehst jeden Einzelnen und du gibst jedem Einzelnen das, was wir gerade brauchen. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen, haben wir das auch öfters mitbekommen, wo wir gesagt haben, also das funktioniert irgendwo nicht, unser Wunsch wäre dieses oder jenes, um dann festzustellen, der Herr hört es, er hört unsere Wünsche, er kennt unsere Wünsche und er ist treu, er steht zu seinen Verheißungen. Und das ist irgendwo auch so eine Linie für mich jetzt auch in dem Lobpreis gewesen, diese Linie, wo ich euch einfach ermutigen möchte, ich spüre, hier ist ein Potenzial, ich spüre, hier ist wie ein Dampfdrucktopf, der kurz dabei ist und kurz davor ist zu explodieren. Und das ist auch so diese Botschaft, die ich gehört habe für euch, wo ich den Herrn gefragt habe, was soll ich sagen? Ja, und ich bin eigentlich jemand, der gerne Lehrpredigten hält, aber ich habe jetzt hier einen Bibelvers oder eine Bibelstelle gehört vom Herrn, die für die Gemeinde ist, aber ich glaube auch für Einzelne von euch. Also wenn ich jetzt über Gemeinde rede, kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere das auch runterbrechen darf für sich ganz, ganz persönlich. Ich habe hier eine Bibelstelle aus Lukas 7, eine Geschichte, die mit Sicherheit jeder kennt, die überschrieben ist, die Auferweckung des Jünglings Nain. Und ich lese da mal vor, ab Vers 11. Und es begab sich am folgenden Tag, dass Jesus in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen viele seine Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen. Der einzige Sohn seiner Mutter, sie war eine Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter und da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Also Jesus ist hier mit seinen Jüngern unterwegs und wir haben hier gelesen, nicht nur er und seine Jünger, sondern eine ziemlich große Volksmenge, die sind von Kapernaum, sind sie unterwegs in diese Stadt Nain. Diese Stadt Nain, die lag ungefähr oder circa genau 40 Kilometer von diesem Ort Kapernaum entfernt, im Norden Israels, im Land Galiläa. Und als Jesus und die Jünger auf diesem Weg Nain waren, da waren sie im Prinzip auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Jesus hat unwahrscheinlich viele Wunder getan zu dieser Zeit. Er hat viele, viele Leute geheilt. Und sie kommen gerade aus dieser Stadt Kapernaum und dort hat er Diener des Hauptmanns geheilt. Und davor, unmittelbar davon, hatte er diese geschichtsträchtige Bergpredigt gehalten. Also der Ruhm von Jesus, der ist am Wachsen. Und seine Nachfolger, die wussten ganz genau, dass sie bei etwas ganz Besonderem dabei waren. Da war etwas ganz Besonderes, das war spürbar. Und ihre Begeisterung, die war auch spürbar. So diese Begeisterung, wie wir auch eben in dieser Anbetung waren, so diese Freude, diese Fröhlichkeit, die wir eben erlebt haben, die haben die Jünger und diese Menge, die mit ihm gegangen ist, genauso gespürt. Sie waren voller Freude, sie haben gelacht und sie haben sich unterwegs mit Sicherheit über all diese ganzen Dinge unterhalten, auf diesen 40 Kilometern, die Jesus gemacht haben. Sie haben sich bestimmt unterhalten, wie der eine dem anderen gesagt hat, hier sag mal, hast du eigentlich den Mann gesehen mit diesen verdorrten Händen? Die waren ganz rissig und die waren ganz wund. Also wenn du das gesehen hättest, das war richtig krass. Und dieser Mann, der schon seit Jahren seine Hand nicht mehr benutzen konnte, da hat Jesus nur einfach zu ihm gesagt, strecke deine Hand aus. Und er hat das getan und er wurde geheilt. Und der andere hat mir bestimmt gesagt, ja, ich weiß, das habe ich alles gesehen. Aber hast du auch den gesehen, der den Aussatz hatte, der den ganzen Körper voller Aussatz hatte, wo die Haut quasi vom Gesicht gefallen ist? Und Jesus hat diesen Aussätzigen sogar berührt. Stell dir das mal vor. Und er konnte gar nicht glauben, als er dann Jesus hatte sagen gehört, hey, sei rein. Und sie haben sich dann in dieser ganzen Situation eben diese ganzen Sachen erzählt und das hat sie total aufgebaut. Sie waren voll von Glauben, sie waren quasi euphorisch. Sie haben nach vorne geblickt, voller Zuversicht und absolut abgefüllt. Und für mich persönlich ist diese Begebenheit ein Bild für diese Gemeinde, und ein Bild für die ganzen Gemeinden, aber vielleicht auch ein Bild für euch, für Einzelne. Warum? Weil ihr habt Jesus kennengelernt. Ihr habt Jesus in euer Leben aufgenommen. Ihr erlebt Dinge mit Jesus. Ihr seid mit Jesus unterwegs. Jesus ist euer Leben. Ihr habt Wunder mit ihm erlebt, ihr liebt ihn, ihr teilt euer Leben mit ihm, das macht euch glücklich. Aber durch Jesus haben wir auch eine Ewigkeitsperspektive. Ihr seid lebendig und wir haben alle Grund zur Freude. Und ich empfinde, ihr seid auf dem Weg. Ihr seid bei etwas ganz Besonderem dabei. Ihr seid diese Gruppe, die mit Jesus in diese Stadt geht. Und als Jesus mit der Menge fröhlich und freundlich in diese Nähe des Stadttores Nain ankommt, da verlässt gerade eine andere Gruppe die Stadt. Und diese Gruppe, die aus der Stadt herausgeht, die unterscheidet sich total eben von dieser jubelnden, von dieser feiernden Menge um Jesus herum. Diese andere Gruppe, die aus dieser Stadt herauskommt, die sind ernst, die sind still. Mit gesenktem Blick bewegt sich diese Gruppe ganz langsam vorwärts. Menschen weinen und sie sind traurig, sie sind fragend, sie sind ratlos. Da ist gerade eine Beerdigungsprozession. Und diese Gruppe symbolisiert für mich die Welt, die Gottlosen, die Heiden. Die eine Gruppe hat Leben und die andere lebt, aber hat den Tod in sich. Die eine Gruppe lebt nicht nur, sondern sie hat auch Zukunft. Sie schauen nach vorne. Aber in dieser anderen Gruppe, da ist Resignation. Da ist Enttäuschung. Da ist Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu spüren. Sie leben, aber nur physisch. Und hier in dieser Geschichte haben wir eine Gruppe, die die Heilungskraft und das Leben feiert. Das ist diese eine Gruppe. Und auf der anderen Seite empfinde ich eine Gruppe, die den Tod feiert. Und um bei diesem Bild zu bleiben, ich glaube, in der Welt um euch herum sind viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das sind viele Menschen, die diesem geistlichen Tod geweiht sind. Und ihr seid mittendrin. Ihr seid mittendrin. Ihr seid das Leben. Ihr seid das Licht. Ihr seid das Sprachrohr für Jesus. Ihr seid das Werkzeug. Und alles das, was wir eben gesungen haben, das waren auch viele Proklamationen, die man als Proklamation hätte nehmen können, wo man sagt, ihr habt das Potenzial, ihr seid das Licht, ihr seid das Leben und Jesus wird euch benutzen. Ihr seid mittendrin in dieser Welt, ihr seid mittendrin dort, wo Menschen Jesus brauchen. Und jetzt kommt Jesus und seine Nachfolger, die kommen in Nain an, in dieser Stadt, weil ein junger Mann ist da gestorben und ein paar Menschen aus der Stadt, darunter seine Mutter, die tragen jetzt eben diesen Leichnam aus der Stadt heraus, um ihn zu begraben. Und die Mutter weint natürlich, weil sie hat nicht nur ihren geliebten Sohn verloren, sie ist dazu noch Witwe. Und für diese Witwe war Nain, dieser Ort, mit Sicherheit ein total schrecklicher Ort, weil sie sich mit Sicherheit, vermute ich, auch selber tot gefühlt hat. Und die zwei wichtigsten Menschen in ihrem Leben, das war ihr Ehemann und eben ihr Sohn, die waren jetzt tot. Alle ihre Träume, die waren zerschmettert. Alles das, was sie lieb hatte, was ihr teuer gewesen ist, alles war verschwunden. Und die Frage, die sie sich mit Sicherheit gestellt hat, was soll ich jetzt tun? Was soll ich tun? Ich habe keine gute Zukunft, weil nämlich die beiden Männer, die sie verloren hat, das waren ihre Versorger zu der damaligen Zeit. Also sie war ohne Hoffnung, sie war bankrott. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen, weil genauso ist es auch mit den Menschen um uns herum, die Jesus eben nicht kennen. Tod, eine Bankrotterklärung, die zum Tod führt. Und jetzt passiert etwas, was ich sehr erstaunlich finde und was ich auch immer wieder auch so in unserem Leben, in meinem Leben auch so erlebe. Jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches, als die Witwe und diese Trauergemeinde die Stadt verlassen, genau zu diesem Zeitpunkt, genau da kommt Jesus an. Jesu Timing ist absolut wichtig und ich glaube, dieses Timing, so diese göttlichen Zeitpunkte, diese göttlichen Momente, dass die oft übersehen werden. Aber Jesus taucht genau in dem richtigen Moment auf und ich denke, das ist kein Zufall. Wäre Jesus jetzt 15 Minuten früher oder später gekommen, dann hätte Jesus diese Frau, diese Gruppe verpasst. Aber er taucht genau zu der richtigen Zeit auf, um den Weg mit dieser Witwe zu kreuzen. Das heißt, Jesus arrangiert Umstände auf perfekte Weise, um genau zum richtigen Zeitpunkt ein großes Werk in dem Leben dieser Witwe zu tun. Also Jesus ist nie zu spät. Er ist immer rechtzeitig da und Jesus ist genau dann da, wenn wir ihn brauchen. Und ich habe den Eindruck, dass der Herr dieser Gemeinde sagt, und jetzt ist diese Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt gebt ihr Leben weiter. Jetzt ist die Zeit, in der ihr Multiplikation erleben werdet. Jetzt ist die Zeit, wo ihr euch sammeln solltet, wo ihr euch versammeln solltet, um die Taktiken und die Strategien zu bekommen, die Gott euch gibt, um Menschen zu erreichen. Menschen werden kommen. Sie werden kommen und sie werden empfangen von euch. Multiplikation. Und hier ist dieser Ort der Anbetung. Hier ist ein Ort der Wunder, der Zeichen, ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Habt einen Amen dazu.
Amen.
Und ich glaube, dass du, ich weiß nicht, wer war Andrea, heißt du? Andrea, ich glaube, als ich eben gehört habe, dass du nach Regensburg gehst, ich glaube, du bist auch so eine Person, die in dieser einen Gruppe ist, die Leben dorthin bringt, wo du hingehst. Du bist dieser Lebensüberbringer dort, wo du hingehst. Egal wie du dich jetzt fühlst, egal was mit dir passiert, du bist derjenige, wo andere merken, bei dir ist das richtige und das eigentliche Leben und du kommst in diese andere Gruppe da in Regensburg zu anderen Menschen und bringst das dann weiter. Von Kapernaum bis nach Nain waren es 40 Kilometer und in der Bibel gibt es nichts, was jetzt irgendwo unwichtig ist. Und so hat diese Zahl 40 auch eine Bedeutung. Und diese Zahl 40 steht für Zeit. Die Zahl 40 steht für eine Zeit der Klärung, für eine Zeit der Reifung, für eine Zeit der Entscheidung, für eine Zeit der Gnade. 40 steht auch für Neuanfang. Damals, und das gilt genauso auch wie heute. Und ich habe wirklich den Eindruck, auch so in dem Vorgebet, der Herr sagt, nutzt diese Zeit als Gemeinde, nutzt ihr ganz persönlich diese Zeit. Denn für eine Zeit wie diese seid ihr hier an diesem Ort. So wie dieser Krokus draußen aufgeht, so wie ihr draußen das Bild habt, dass etwas Neues kommt, wird auch hier mit dieser Gemeinde etwas Neues geschehen. Denn für eine Zeit wie diese seid ihr hier an diesem Ort. Und nicht nur ihr als Gemeinde an diesem Ort, sondern ich glaube, jeder Einzelne ist an dem Ort, wo er jetzt gerade ist, richtig, weil Gott ihn dort gebraucht. Also macht euch bitte eins im Gebet und empfangt seine Strategie, empfangt seine Weisung. Und ich glaube wirklich, der Herr traut euch große Dinge zu. Er ist da. Und er ist mit euch. Lukas 7, 13, als der Herr die Witwe sah, empfand er großes Mitleid mit ihr. Und er sagte, weine nicht. Und Jesus ging hinüber zur Bahre und berührte sie und die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Und da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. Und so gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Als Jesus zu dieser Witwe geht und sagt, dass sie nicht weinen soll, da haben wir gerade gelesen, da steht, dass Jesus großes Mitleid mit ihr empfunden hat oder für sie empfunden hat. Ein großes Mitleid haben, andere Übersetzung schreibt, es jammerte ihn. Es jammerte ihm. Und wenn ihr da in den Urtext mal guckt, in das Griechische hinein, dann steht da das Wort splansch nizomai. Und dieses Wort splansch nizomai bedeutet ein zutiefstes innerliches Bewegen in dem Sinne, also richtig massiv, das dreht einen den Magen um. Das geht dieser Schmerz regelrecht in die Eingeweide, wenn man die Not eines anderen sieht und mitbekommt. Splansch nizomai, dieses Jammern, dieses große Mitgefühl hat bei Jesus etwas ausgewirkt. Die Witwe tat ihm extrem leid, nicht nur ein bisschen leid, sondern extrem leid. Und er fühlte extrem mit dem, was die Witwe gerade durchmacht. Und ich habe mir die Frage gestellt, haben wir so dieses Splansch nizomai, dieses Jammern für die Verlorenen draußen? Dieser kurze Satz aus diesem Text, es jammerte ihn, Mitleid haben, das sagt uns auch sehr, sehr viel über Jesus aus. Und ich finde, das ist ein Beweis, dass für Jesus unsere Gefühle extrem wichtig sind. Extrem wichtig, er fühlt mit. Der Tod eines Ungläubigen bricht ihm das Herz. Es tut ihm sogar weh. Und auch für uns Gläubige ist es für Jesus wichtig, wie wir uns fühlen. Für ihn ist es wichtig, dass er mitbekommt, wie du fühlst, was du denkst, was du empfindest. Er fühlt mit. Und der Tod eines Ungläubigen bricht ihm das Herz. Es tut ihm weh. Er hat Mitgefühl. Und was wir fühlen, das fühlt auch Jesus. Und wenn wir Kummer haben, spürt er diesen Kummer auch. Und wenn wir froh sind, dann fühlt er das natürlich auch. Und so dürfen wir als Gemeinde auch über die fühlen, die ohne uns, den Jesusgläubigen, verloren sind. Jesus hat sich über diese Witwe erbarmt. Und Erbarmen bedeutet, ein Gefühl des Kummers zu haben. Das Gefühl des Kummers, das von einem tiefen Wunsch gefolgt wird, die Not auch zu lindern. Und das ist der Unterschied zwischen Mitleid und Erbarmen. Zwischen Mitleid und Erbarmen ist die Tat. Es muss etwas geschehen. Und in der Bibel steht, dass Jesus eben sich über diese Witwe erbarmte. Sie tat ihm leid, aber es blieb nicht dabei. Da kamen Konsequenzen. Er sagte, weine nicht. Und für mich war das so, wenn er sagt, weine nicht, als wenn er damit ausdrücken würde, Frau, ich liebe dich. Ich liebe dich mehr, als du wahrscheinlich überhaupt wissen kannst. Und was ich für dich auf Lager habe, das übertrifft deine kühnsten Vorstellungen. Und ich denke, dass Jesus genau das auch durch die Gemeinden den Menschen draußen sagen möchte. Weint nicht. Ich liebe euch. Ihr braucht mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Schaut mal, die Witwe hätte nie verdienen können, was Jesus in dem nächsten Moment für sie getan hat. Selbst wenn sie die absolut heiligste Frau in ganz Nein gewesen wäre, hätte sich die mächtige Liebe und die Gnade Gottes niemals verdienen können. Das ist das, was wir auch eben gesungen haben, diese Gnade, die einfach da ist. Und was sagt uns das? Das sagt uns, Gottes Liebe für uns hängt nicht von unserer Liebe für ihn ab. Wir wissen nicht, wie es dann in dem Herzen der Witwe aussah, wir wissen nur, dass das, was in der Witwe war, in ihrem Inneren, das Herz, das hat das Herz von Jesus gebrochen. Das hat das Herz von Jesus gebrochen. Er hat gesehen, wie die Witwe über ihren Sohn getrauert hat. Und das hat ihn veranlasst, eben nicht nur Mitleid zu haben, sondern das hat ihn veranlasst, auch etwas zu tun. Und Jesus ist dann zu dem Sarg hinübergegangen und berührte die Bahre. Die Träger sind stehen geblieben. Und unter dem jüdischen Gesetz müssen wir wissen, dass es streng verboten war, mit dem Leichnam, mit diesem Toten, der dort auf dieser Bahre war, in Berührung zu kommen. Wenn jemand einen Leichnam, diesen Toten, berührt hatte, dann wurde er eine Woche lang als unrein angesehen. Und jetzt geht Jesus zu dieser Bahre, berührt sie. Die Träger haben das gesehen, die waren mit Sicherheit total schockiert. Die haben sich gefragt, was macht er da? Hat er sie noch alle? Weil sie wussten, dass Jesus unrein werden würde, wenn er eben diesen Toten berührt. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er in diesem Moment den Menschen nicht etwas über den Vater und das Evangelium lehren würde. Und Jesus zeigte damit auf, dass keine Macht, dass keine Krankheit, dass kein Kummer, nicht irgendwelche Erwartungen der Menschen, nicht einmal der Tod uns von seiner Liebe trennen kann. Jesus hatte keine Angst, sich in eine chaotische Situation zu begeben, um seine Liebe zu zeigen. Und genau das dürfen wir auch tun. Genau das dürft ihr als Gemeinde tun. Genauso dürft ihr das ganz, ganz persönlich tun. Der tote junge Mann in der Geschichte, der leblos und hilflos ist, ist wiederum ein Bild, nämlich ein Bild von einer Menschheit ohne Jesus. Und wir wissen, dass keiner von uns Gottes Maßstäbe gerecht werden kann, weil wir alle gesündigt haben. Und unsere Sünde hat uns geistlich gesehen natürlich leblos und hilflos gemacht, das wissen wir. Deswegen ist die Frage, wie kann ein Toter um sich selbst wieder zum Leben erwecken? Der kann nichts tun, weil er ist tot. In unserer Sünde sind wir zutiefst unfähig, uns selber wieder zum Leben zu erwecken. Und deswegen brauchen wir das Eingreifen Gottes, wir brauchen sein Wirken und das kann er nur durch dich und mich, durch diese Gemeinde tun. Und als Jesus dann eben diese Bahre berührt, steht die Menge still, haben wir gelesen, es herrscht eine Stille, die Trauergäste sind verwirrt. Und noch nicht einmal die Jünger, die wissen, was jetzt geschehen wird, und alle Augen sind in dem Moment auf Jesus gerichtet. Und dann in Lukas 14 spricht er, ich sage dir, steh auf. Und was war dann die Worte dieser Autorität, die er ausgesprochen hat? Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen, und so gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Jesus sagt hier zu einem Toten, dass er auferstehen soll, dass er aufstehen soll. Und das ausgesprochene Wort, diese Autorität, die er da hineingesprochen hat, ließ diesen Toten aufstehen, ohne dass Jesus ihn überhaupt berührt hat. Er hat nur die Bahre berührt. Ohne Reanimation, ohne Mund-zu-Mund-Beatmung, ohne Defibrillator. Nur ein Wort vom Sohn Gottes. Und das ist, wenn Jesus spricht, dann ist das eine gewaltige, eine große Sache. Und heute möchte Jesus dich und mich durch seine Gemeinde sprechen. Jesus spricht in diesen toten Mann hinein und er sagt einfach die Beerdigung ab. Und jetzt kommt zum Schluss noch ein wichtiger Aspekt, der in Lukas 7, ab 16 steht. Der tote Sohn stand auf, er fing an zu sprechen. Jesus übergab ihn seiner Mutter. Und allen war klar, dass sie gerade Zeugen eines heiligen Wunders geworden waren, dass Gott unter ihnen am Werk war. Jetzt passt auf. Sie waren voll stiller Anbetung und dann von lautstarker Dankbarkeit und riefen untereinander, Gott ist zurück, er kümmert sich um die Bedürfnisse seines Volkes. Und die Nachricht von Jesus verbreitete sich im ganzen Land. Also erst voll stiller Anbetung und dann von lautstarker Dankbarkeit. Und ich denke, Jesus sagt auch heute zu uns und auch zu den Gemeinden, seid nicht mehr still. Seid nicht mehr still, jubelt voll Dankbarkeit, geht in die Anbetung, seid Botschafter an Christi Stadt, sprecht das Leben aus. Und ich glaube, das ist euer Auftrag. Sprecht das Leben aus in eine tote Welt hinein. Und seine Liebe verändert, und das von innen heraus. Er erweckt vom Tod zum Leben und er bringt eiskalte und vielleicht sogar steinerne gewordene Herzen zum Schmelzen. Er macht uns zu einem neuen Menschen in Christus. Und dieser Gedanke, der sollte uns wirklich mit Ehrfurcht erfüllen. Und ich glaube, und das ist auch so ein bisschen mein Wunsch, dass wir darüber nachdenken sollten, eben in dieser Stille, andächtigen Anbetung gegenüber dem Gott, der solch eine Gnade, solch eine Herrlichkeit, solch eine Liebe hat. Aber wir bleiben nicht bei dieser stillen Anbetung stehen, sondern wir gehen hinüber in eine lautstarke Dankbarkeit. Und das soll etwas sein, was uns Christen eigentlich ausmacht. Da, wo wir und wo ihr hingeht, da sollen die Menschen merken, hey, die machen einen Unterschied. Da ist was anders. Und ich glaube, das ist etwas, wo Menschen kommen und weil sie einfach durch euch und mit euch Jesus kennenlernen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt fängt etwas Neues an. Und wenn es vielleicht klappt, ich weiß es nicht, ob es geht, ich habe ein Lied für euch. Geht das, dass wir das vielleicht hören können? Ich denke, als ich das Lied gehört hatte, das ist ein Lied für euch. Ein Lied, das der Herr euch so ganz persönlich so gegeben hat, dieser Gemeinde. Ein Lied, wo man sich aus diesem Lied heraus einmal an den Herrn wendet und wo in diesem Lied auch Proklamationen im Prinzip sind und wo der Herr spricht. Das soll ein Lied sein, der Auferbauung, ein Lied der Stärke für euch, ein Lied, wo ihr diese Botschaft bekommt als Gemeinde und für den Einzelnen persönlich, jetzt und hier fängt es an. Amen. Amen.
Ich bete, dass sie das Christi ergreift. Wir beten dürfen. Ich kann mich nicht aus dem Gericht.